Grafdatenbanken, das Fundament der sozialen Netzwerke. Willkommen in der Infoküche. Heute mit den Chefköchen Dominik Bacher, Robert Binner und Wolfgang Gassler.
Grüß euch alle miteinander. Heute bei der Infoküche, bei unserem Freizeitvergnügen, was wir so in der Freizeit treiben. Wir jagen heute Graphen und Netzwerke und beginnen natürlich wie immer mit der Amis Göll.
The web does not just connect machines, it connects people.
Ein bekanntes Zitat von Tim Berners-Lee von 2008.
Dem Erfinder des Internets, wer es im Übrigen nicht weiß. Aber bevor wir in das Thema starten, wir haben einiges noch zu erklären bzw. nachzuholen. Ich hoffe, uns kennen noch alle, weil das letzte Mal, wo wir on air gewesen sind, war Weihnachten, aber wir haben uns jetzt gedacht, jetzt ist Ostern.
Die perfekte Zeit, um unseren Podcast wieder auferstehen zu lassen.
Heute mit dem Robert.
Willkommen.
Uns diesem komplexen Thema der Graphen zu widmen.
Gut, da kommen wir aber zu den eher technischen News. Da gab es was ganz Interessantes. Es ist ein Kommentar von Christian, einer unserer treuesten Zuhörer. Und zwar hat Ubuntu One, das ist der Cloud-Dienst von Ubuntu quasi, geschrieben, dass sie CouchDB kippen und auf ein eigenes System umsatteln. Und wer es nicht kennt, CouchDB ist Key Value Store oder ein Document Store.
Document Store.
Und die Frage ist, warum? Ja, warum machen sie sowas? Oder ja. Und das Wort würde ich da gleich weitergeben an Robert, der sich da ein bisschen besser auskennt wie ich.
Ja, also es scheint so, dass obwohl Couchbase, die Firma hinter CouchDB und die Entwickler an Ubuntu One zusammengearbeitet haben, sie es nicht geschafft haben, die Skalierbarkeit von Ubuntu One in Kombination mit CouchDB auf ein nötiges Maß zu bringen.
Was heißt jetzt da Skalierbarkeit in dem Fall?
Ja, Skalierbarkeit ist in dem Fall eine sehr spezifische Eigenschaft, weil normalerweise weiß man ja, dass CouchDB bis zu Billionen Dokumente, also Milliarden Dokumente, Billionen war jetzt leider aus dem Amerikanischen übersetzt, gut skalieren sollte. In dem Fall geht es aber darum, dass es die vielen kleinen Datenbanken, die die Benutzer für ihre Adressbücher, für ihre Playlists etc. haben, synchronisiert werden. Deswegen muss auch eine Benutzerauthentifizierung stattfinden und es scheint, dass in diesem Bereich die Skalierbarkeit nicht gegeben war. Sprich, Millionen von Benutzern müssen sich gleichzeitig an die Datenbank anmelden und authentifizieren. Und auf der anderen Seite war aber auch war natürlich, dass ein Synchronisationsdienst, ähnlich wie iCloud zum Beispiel ist, der Adressbücher synchronisiert, musste die Skalierbarkeit auch in die andere Richtung funktionieren, sprich möglichst klein auf dem Client des Benutzers, was aber auch nicht möglich war.
Okay, also es ist nicht so, dass CouchDB automatisch schlecht skaliert, sondern für diesen speziellen Anwendungsfall hat es nicht gut funktioniert und darum entwickeln die jetzt auch eine eigene Lösung.
Was ganz interessant ist, weil anscheinend gibt es nichts Besseres. Weil wir hätten ja sagen können, wir probieren jetzt MySQL oder Postgres oder Oracle, wenn sie Kohle hätten oder sowas. Aber anscheinend wollen sie eine eigene Lösung bauen. Das heißt, es muss ja was funktioniert haben, aber vielleicht passen sie es auch irgendwie an oder
sie lernen aus der Idee. Ja. Und sie haben gesagt, also CouchDB funktioniert grundsätzlich gut, nur für ihren Anwendungsfall war es nicht einsetzbar. Mhm. Klassische Datenbanken könnten aus der gleichen Argumentation heraus auch nicht gut verwendet werden, weil
zu viele Datenbanken für jeden, also einzelne Datenbanken, die man zusammenschalten muss.
Zu viele einzelne Datenbanken, zu viele Benutzer.
Okay.
Und der Christian hat nicht nur ein Kommentar geschrieben, sondern ein zweites auch noch. Also man sieht schon, die letzte Sendung ist ein bisschen her. Aber er informiert uns da über die aktuellen News in dem NoSQL-Bereich. Und der Titel von diesem Kommentar war NoSQL in aller Munde. Dominik, vielleicht kannst du dich da über den Inhalt kurz auslassen.
Ja, da ging es nur ganz kurz darum, dass YouPorn auf Redis setzt, also wechselt von MySQL auf Redis. Und die haben das Problem, dass sie 100 Millionen Seitenzugriffe pro Tag haben.
Also ist weniger ein Problem, die haben die tollen vielen Zugriffe.
Ja, die haben sehr viele Zugriffe, aber müssen das natürlich technisch irgendwie lösen. Also 100 Millionen pro Tag ist schon eine ganze Menge. Und mit MySQL sind sie da einfach an ihre Grenzen wohl gestoßen. Und haben sie jetzt eben für Redis entschieden und das ist eine Lösung, die Key-Value ist, aber hauptspeicherorientiert, also komplett hauptspeicherorientiert.
Das heißt, wenn der Computer abstürzt,
müssen sie es wiederherstellen.
Also sind die Daten nicht.
Genau.
Also nur als Backup.
Aber haben natürlich maximale Performance in dem Bereich, also vom Hauptspeicher direkt. Und haben wahrscheinlich jetzt auch nicht so komplizierte Geschichten. Da gibt es Linkauflösung und vielleicht ein bisschen Suche und das war's. Aber da gibt es jetzt, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem Ubuntu-Problem mit vielen, vielen Datenbanken, Adressen und Musik und weiß ich, was sie noch alles speichern wollen, ist das eine relativ einfache Sache. Und da haben sie auf Redis gesetzt und sind da sehr glücklich. Also haben das auch irgendwie hingekriegt, mit weniger Mitteln da mehr Performance zu kriegen.
Also bevor jetzt noch alle surfen und sich anschauen, was YouPorn genau ist, vielleicht ein Satz dazu. Es ist, glaube ich, überhaupt das größte pornografische Videoportal. Ist, glaube ich, jetzt von einem deutschen Verlag gekauft worden oder von einer deutschen pornografischen Firma zumindest. Und aber im Normalfall kennt es eh jeder.
Deswegen habe ich es nicht erklärt.
Es war noch nie jemand dort, wie es immer so ist, aber es kennt natürlich
jeder. Anscheinend sind jeden Tag 100 Millionen Leute drauf.
Also so wenig können es doch nicht sein. Ja.
Müssen es die meisten kennen.
Also vielleicht noch ein Satz dazu zu der MySQL und NoSQL-Diskussion, die es da immer gibt, weil man immer öfters jetzt hört, es wird umgestiegen auf NoSQL vom MySQL. Gerade ein Satz dazu, auch Facebook verwendet MySQL, alle Daten sind in MySQL bei Facebook gespeichert. Also man kann sehr wohl mit MySQL auch arbeiten, aber wenn es darum geht, einfach eine sehr einfache, aber hochverteilte Lösung zu haben, sind sicher die gewissen NoSQL-Datenbanken einfach feiner bzw. schneller zu verwenden,
weniger als Overhead,
komplexe Lösung mit MySQL. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man wirklich eine Datenbank auf einer Maschine haben will, da kann derzeit keine NoSQL-Datenbank mit MySQL mithalten, wenn es wirklich um Speed geht und klassische relationale Daten.
Ich glaube, es war ja auch Twitter, nimmt auch MySQL her.
Nimmt auch MySQL her,
ja. Genau, damit sie keine Nachrichten eben verlieren, damit das alles sicher ist. Und die sind damit aber anscheinend ganz glücklich. Die verteilen das zwar auch ganz gut.
Ja. Also es werden da immer Verteilungsschichten drüber gesetzt, aber da wollen wir auch nochmal eine eigene Sendung drüber machen, weil es geht jetzt ein bisschen sehr in die Tiefe.
Also um es zusammenzufassen, sieht man das, was wir schon in den letzten Infoküchen-Podcasts immer erwähnt haben, es zeigt sich immer mehr, dass es für jeden Anwendungsfall eine gewisse Art von Datenbank gibt, die das gut macht und neu ist halt in dem Fall diese neue SQL-Schiene für relativ einfache Daten.
Die aber hoch verteilt werden müssen.
Die aber gut verteilt werden müssen, genau.
Genau. Damit kommen wir auch zum Hauptthema Graph-Datenbanken und wie gesagt, da haben wir uns in Robert eingeladen, Binner Robert, der uns da einiges beibringen wird und helfen kann. Vielleicht kannst du dir ganz kurz vorstellen, was du machst und warum du die bei Graphen so gut auskennst.
Und was Graphen sind.
Also wie der Wolfgang und der Dominik bin ich am Institut für Informatik tätig, arbeite dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und mein Gebiet sind Graph-Datenbanken. Was sind jetzt nun Graph-Datenbanken? Vielleicht ist etwas, was sind Graphen? Graphen sind im Großen und Ganzen einfach gesagt Netze, wie zum Beispiel bei Facebook auch vorhanden ist. Sprich die Verbindungen zwischen den Freunden und ihren Freunden, die sich wieder mit anderen Freunden in Verbindung stehen. Das heißt, man hat große Verknüpfung von vielen Daten. Und ich beschäftige mich damit, wie kann man am besten eine hauptspeicherbasierte Datenbank machen, die solche Graphen abspeichert und in denen man auch suchen kann. Dazu haben wir auch schon einen Prototypen entwickelt, der Spiderstore heißt, und haben dort schon einmal sehr zuversichtliche und gute Ergebnisse gehabt.
Warum braucht man jetzt eigentlich so Graph-Datenbanken? Warum verwende ich nicht klassische relationale Datenbanken oder warum verwende ich nicht Netzwerkdatenbanken? Wir haben in der letzten Infoküche oder in der vorletzten Infoküche die Netzwerkdatenbanken kennengelernt aus dem letzten Jahrhundert, die damals oder mittlerweile eigentlich gestorben sind, mehr oder weniger. Warum verwendet man nicht solche Datenbanken oder warum brauche ich sie eigentlich?
Theoretisch könnte man Netzwerkdaten wie aus dem letzten Jahrhundert verwenden. Der Unterschied ist, man müsste auch programmieren wie im letzten Jahrhundert. Der große Unterschied zwischen den Netzwerkdatenbanken von damals und den Graph-Datenbanken von heute ist, dass die Netzwerkdatenbanken von damals auf physikalischer Ebene modelliert sind, sprich man muss Pointer zwischen verschiedenen Ressourcen verwalten und muss diese händisch verknüpfen, händisch traversieren, händisch abarbeiten. Sprich man hat den ganzen Komfort nicht, den jeder von euch von SQL kennt, indem man saubere Abfragen deklarativ definieren kann, sondern muss direkt an die Rohdaten ran.
Aber hat sich da nicht auch viel getan durch die Hardware, also weil du vorher gesagt hast, hauptspeicherorientiert? Die Netzwerkdatenbank von früher war natürlich, wenn überhaupt, nur Festplatte, wahrscheinlich eher Bänder. orientiert, da ist da ein großer Unterschied, oder? Von der unterliegenden Technologie, die ich verwenden kann.
Theoretisch natürlich, ja. Es geht jetzt nur der Grund, warum man nicht einfach die alten Datenbanken hernimmt, neu schreibt und sie verwenden könnte im Hauptspeicher.
Also ist aber das grundsätzliche Modell ist eigentlich gleich geblieben. Man hat nur andere Schnittstellen drüber gesetzt oder andere Modelle drüber gelegt, aber die Grunddaten an sich, dass es einfach ein Netzwerk ist und die Knoten miteinander verknüpft sind, ist eigentlich
das Gleiche.
Und warum hat man diese Graphdaten oder warum sind die Graphdatenbanken jetzt gerade in den letzten Jahren so gehypt oder wichtig geworden?
Da kommt noch ein zusätzlicher Aspekt rein. Graphdaten sind unstrukturierte Daten. Das heißt, es geht in die gleiche Richtung, wie man es kennt aus diesen dokumentenorientierten Datenbanken. Man weiß im Vorhinein nicht, wie die Daten strukturiert sind. Sprich, man weiß.
Also jetzt im Kontrast zur relationalen.
Zur relationalen, zur Tabelle, wo ich genau weiß, wie viele Spalten hat die Tabelle, wie viele Tabellen habe ich, wie sind diese benannt, welche Datentypen besitzen die, sondern es kann jeder Knoten mit jedem anderen mit beliebigen Attributen verbunden sein. Also das macht das Ganze einfach schwer.
Als Beispiel könnte man.
Aber dafür flexibel.
Ja, könnte man da anführen, sowas wie: man hat jetzt eben eine Person. Und der eine hat einen Vor- und Nachnamen und die andere hat einen Vor- und Nachnamen und der Geburtsdatum. Also das unterscheidet sich von Person zu Person.
Beispielsweise, wobei jetzt, da sagt man jetzt, da würde so eine dokumentenorientierte Datenbank auch schon reichen. Wenn man es jetzt als Graphdatenbank sieht, kann man sagen, eine Person ist angestellt in einer Firma, dann hat man mal da schon eine Verknüpfung zur Firma. Eine andere ist noch ein Student, sprich besucht nur eine Universität, braucht diese eine andere Kante nicht. Im relationalen Fall würden alle möglichen Kanten durch Attribute definiert werden, die später Nullwerte werden.
Genau, das kostet mich halt Speicherplatz und auch Abfrage-Performance.
Genau, ich muss im Vorhinein wissen, welche Attribute Tabellen ich besitze.
Genau.
Das heißt, das System weiterzuentwickeln ist äußerst komplex und schwerfällig.
Und was wären da jetzt so Anwendungsgebiete, wo man so Graphdatenbanken einsetzen kann?
Ja, wo kann man das Ganze jetzt einsetzen? Das ist im Social-Media-Bereich, wie Google+, Facebook, aber auch in Wissenschaftsdatenbanken, wo es darum geht, Wissen zu verknüpfen, Wissensdaten im Allgemeinen, wo man dabei ist, öffentliche Daten mit Wissensdatenbanken wie Wikipedia zu verknüpfen oder auch das Web selber. Google könnte seine Daten wirklich auch als Graph abspeichern, wie sie im Netz schon vorliegen.
Also eigentlich als Web, wie der englische Ausdruck schon sagt, Netz ist ja eigentlich auch wieder ein großes Netz. Webseiten sind miteinander verlinkt über Links. Genau. Ist eigentlich auch wieder ein großes Netzwerk. Die Wissensdatenbanken, die du erwähnt hast, vielleicht kann ich da noch was dazu sagen, weil das in meinem Bereich fällt. Also Linked Open Data ist da ein ganz großes Schlagwort, auch vom Tim Berners-Lee begründet. Da geht es eben darum, dass man wirklich Daten zur Verfügung stellt, miteinander verknüpft und dadurch eigentlich einen Mehrwert generiert. Also wenn zum Beispiel Innsbruck irgendwelche Daten, statistische Daten veröffentlicht, die öffentlich zur Verfügung stellt und dann auch verlinkt, zum Beispiel mit DBpedia, mit den Wikipedia-Daten, dann könnte man rein theoretisch eine intelligente Suchmaschine, könnte zusätzlich automatisch beim Wikipedia Innsbruck-Artikel diese statistischen Daten einblenden, mit einer Karte verknüpfen, mit anderen historischen
Werten. Wobei diese Karten auch wieder als öffentliche Daten zur Verfügung stellen.
Genau, also es gibt dann ganz viele Verknüpfungen und dadurch werden neue Daten eigentlich generiert. Und der große Vorteil ist eben, dass das in einem Format passiert, das wirklich standardisiert ist und das jeder lesen kann und dadurch eigentlich erst das ermöglicht wird, diese hochverknüpften Daten von verschiedensten Quellen miteinander irgendwo in Relation zu stellen.
Beispiel für diese hohe Verknüpfung ist zum Beispiel die BBC-Webseite oder die BBC allgemein.
Die BBC, also der große Fernsehsender?
Genau, aus England. Also die BBC besitzt sehr viele Daten, sei es aus ihrem TV-Geschäft, aus ihrem Radiogeschäft, aus ihren Archiven, die bis in den Anfang des letzten Jahrhunderts zurückgehen, aus ihrer Webseite, heißt alle Daten, die sie miteinander verknüpfen können. Zusätzlich produzieren sie neue Programminformationen. Sie strahlen zwischen 1000 und 1500 Programme täglich aus. Sprich, die müssen sie auch irgendwo darstellen und verwalten können auf der Webseite.
Jetzt haben wir aber, gibt es viele Firmen, die viele Daten haben. Warum ist das jetzt was Typisches für Graphdatenbanken? Oder warum gerade Graphdatenbanken in dem Bereich?
Ja, dadurch, dass das Schema erstens flexibel ist. Und zweitens, wichtig ist in dem Fall, dass die unterschiedlichen Bereiche unabhängig voneinander entwickelt werden können. Also sprich, wir haben jetzt da die Musik, die Musiksparte bei BBC, die ihr eigenes Netzwerk an Daten aufbaut. Wir haben die Programmsparte, die ihr eigenes Netzwerk aufbaut. Wir haben da die Life Science-Sparte mit den ganzen Naturdokumentationen, die eine eigene Sparte aufbaut. Und untereinander sind diese alle miteinander verknüpft. Würde man das im klassischen Sinne haben, müsste man eine große monolithische Datenbank haben mit einem fixen Schema. Und in dem Fall kann man das natürlich schön netzwerkartig machen.
Also kann man es auch vielleicht unter dem Überbegriff, dass sie sehr viel heterogene Daten haben, die nicht wirklich zusammenpassen. Also schon in kleinen Bereichen, also die Musikdaten passen, alle, die mit Musik zu tun haben, passen zueinander. Aber jetzt die Musik hat jetzt vielleicht mit Fernsehen weniger zu tun.
Kann aber in gewissen Bereichen verknüpft sein.
Ja. Und ich kann alles verknüpfen, ohne dass ich im Vorhinein weiß, was ich vielleicht einmal verknüpfen
genau. Die BBC geht sogar noch weiter. Sie verknüpft nicht nur interne Ressourcen, sondern auch externe Ressourcen. Zum Beispiel Wikipedia, wie jeder kennt, das große Online-Lexikon. Und auf der anderen Seite zum Beispiel auch Music Brains, eine große Datenbank über Musiktitel.
Also ich kann dann zusätzlich durch diesen Link automatisiert von der Software die ganzen Informationen, die im Netz draußen sind, automatisch reinholen in meine Wissensdatenbank und brauche nicht auf eine fremde Webseite surfen, sondern habe eigentlich wirklich das Wissen bei mir in meiner Wissensdatenbank lokal in der Firma liegen, auch wenn das eigentlich von ganz verschiedensten Quellen von Wikipedia zum Beispiel kommt.
Genau, also ich speichere nicht das externe Wissen bei mir drinnen, sondern ich speichere nur den Link, wo ich das externe Wissen finden kann. Man pflegt dann auch zentral die öffentlichen Ressourcen mit und steigert dort den Mehrwert für die Allgemeinheit. Zum Beispiel BBC sagt auch wirklich, sie editieren die externen Ressourcen, als ob es ein lokales Content-Management-System wäre. Sprich, BBC-Reporter pflegen Wikipedia und Music Brains ein, anstatt stattdessen interne Datenbanken zu verwenden.
Das ist der große Vorteil von dem ganzen Linked Open Data. Dadurch, dass eine einheitliche Schnittstelle ist oder einheitliches Format, kann da wirklich die interne Software verwendet werden zum Editieren, obwohl die Daten vielleicht ganz woanders liegen. Also das ist wirklich dann alles integriert und der Mitarbeiter bei der BBC braucht eigentlich gar nicht unbedingt wissen, wie er mit so einer externen Datenbank umgeht, sondern das wird alles automatisch integriert über dieses Standardformat. Jetzt sind wir gerade bei dem Standardformat, vielleicht kann man da kurz was drüber sagen. Dieses Standardformat nennt sich RDF oder ADF.
ADF steht für Resource Description Framework und es ist ein recht einfaches Modell. Es gibt Ressourcen.
Was könnte jetzt so eine Ressource sein zum Beispiel?
Eine Ressource könnte zum Beispiel, wenn wir beim einfachen Facebook-Beispiel bleiben, eine Person sein. Sprich, wir nehmen jetzt drei Knoten her, wir nehmen den Wolfgang, wir nehmen den Dominik und wir nehmen den Robert her.
Also Knoten gleich Ressourcen.
Genau, Knoten sind das gleiche wie Ressourcen.
Also die Knoten sind die Punkte in so einem Graph.
Genau. Und jetzt brauchen wir auch noch zu den Punkten, brauchen wir die Kanten dazu. Und die heißen im ADF-Vokabular Properties oder Prädikate. Und das wäre jetzt ein Beispiel für so ein Property wäre, ist befreundet oder arbeitet zusammen oder präsentiert die Infoküche.
Mhm. Okay, also ihr habt dann die Ressource Dominik. Dominik präsentiert. Präsentiert ist dann Property oder die Eigenschaft. Und dann habe ich nochmal eine andere Ressource, das wäre die Infoküche. Und dann habe ich
was das Objekt in ADF dann ist.
Genau.
Das Ziel ist das Objekt.
Also wie in einem deutschen Satz eigentlich Subjekt, Prädikat, Objekt, Dominik präsentiert Infoküche. Und so wird das eigentlich abgespeichert in ganz, ganz vielen solchen Trippeln, nennt man diese drei kleinen Infostücke, die man da aneinander reiht. Und so kann man eigentlich das Weltwissen in einem sehr einfachen Modell präsentieren, in
genau. Sätzen. Und über solche Dreierbeziehungen kann man dann auch später höherwertige Beziehungen ableiten. Sprich, wenn man wissen will, wer zusammen die Infoküche moderiert, dann hatten wir jetzt in dem Fall einen Knoten, das ist die Infoküche. Wir haben zwei Moderatoren, das ist der Wolfgang und der Dominik. Die sind jeweils mit moderiert, verknüpft mit dem Knoten Infoküche und daraus ist abzuleiten, wer mit wem die Infoküche moderiert.
Genau, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer diese Anfrage, die wir auch in ein paar wissenschaftlichen Papers immer als Standardanfrage nehmen. Ich will alle Städte mit mindestens 15.000 Einwohner in Europa haben, die einen weiblichen Bürgermeister haben oder Bürgermeisterin, die dann auch noch einen akademischen Grad hat. Diese Info ist in Wikipedia zum Beispiel gespeichert, aber es kann kein Computer sie derzeit beantworten, weil dieses Wissen einfach nicht richtig...
Kein Google.
Kein Google, genau. Ja. Also es gibt natürlich wissenschaftliche Anwendungen, aber wenn man das alles in so einem einheitlichen Format speichert, in diesen Trippeln, dann könnte man solche Anfragen wirklich beantworten.
Wie kann man sich so eine Abfrage vorstellen? Also du hast jetzt ganz abstrakt, was willst du haben und so, aber wie komme ich jetzt von diesem großen Netzwerk mit Knoten und Kanten eigentlich zu dem Ergebnis? Wie kann man das sich vorstellen? Was passiert da?
Zu diesem Standardformat gibt es auch eine Standardabfragesprache, die heißt SparQL. Mhm. Und entspricht dem SQL für relationale Datenbanken, ist SparQL die Abfragesprache für Graph-Datenbanken in diesem Standardformat. Mhm. Und die Art und Weise, wie man dort Abfragen erstellt, ist folgendermaßen: Man erzeugt ein Pattern. Was ist ein Pattern? Ein Pattern besteht jeweils aus einem Triple.
Subjekt, also Deutsch-Muster.
Muster, genau. Und ein Muster, das aus Subjekt, Prädikat und Objekt besteht.
Also wenn man da ein Beispiel hernimmt von der Infoküche wieder, wie wird so eine Anfrage ausschauen, wenn jetzt ganz einfach die Moderatoren der Infoküche wissen will?
Ja, das wäre in dem Fall ein ganz einfaches Muster. Wir hätten die Variable x moderiert Infoküche. Und damit wird x kann nur gebunden werden mit Moderatoren der Infoküche.
Also das Prädikat und das Objekt setze ich fix vor, also das stelle ich fix ein. Und dann sage ich, die Variable x, das Subjekt soll dann gefüllt werden. Und das wird dann durch drei Personen gefüllt werden, wo es eben diese Information gibt. Eine Person moderiert die Infoküche.
Genau, man kann sagen, ich spanne mal einen Beispielgrafen auf mit Trippeln. Und den Bereich, den ich haben will, den ich nicht weiß im Vorhinein, den lasse ich frei und ersetzen durch eine Variable.
Und wenn man mehrere Muster aneinander reiht, dann kann man auch wirklich komplexe Anfragen wie die Bürgermeisterin-Anfrage mit mehreren solchen Mustern
ziemlich einfach erstellen.
Genau, und verknüpfen. Und dann kann man auch wirklich auf solchen großen Daten die komplexen Anfragen
also machen. Würde man auch mal als Beispiel, wenn man jetzt moderiert Infoküche hat, also wenn man jetzt nur dieses X auflösen will, dann hat man diesen großen Graphen und dann sucht man erstmal halt alle Kanten mit moderiert irgendwas. Moderiert und dann eben Infoküche. Oder man fängt mit der Infoküche an, sucht sich alle Knoten, wo Infoküche steht. Oder den Knoten, kommt der mehrmals vor oder nur einmal vor? Also eine Ressource, kann die mehrmals vorkommen? Oder?
Jeder Knoten ist eindeutig.
Also, so dann suche
sprich, ich. Sprich, es gibt einen Knoten Infoküche und der hat eine Verbindung moderiert. Gut. Und die kann aber öfter vorkommen, ist aber jeweils der gleiche Knoten.
Genau. Also wir haben jetzt gerade über SparQL als Abfragesprache ein bisschen geredet, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man sowas abfragen kann?
Ja, also es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, die Abfragen durchzuführen. Das ist nämlich nicht deklarativ, sondern imperativ und die heißt Gremlin.
Oh je, für alle Zuhörer, jetzt kommen schon wieder so ganz wissenschaftliche Wörter drinnen vor, deklarativ und imperativ. Vielleicht kurz zur Erklärung, was bedeutet das?
Imperativ heißt, ich sage, wie ich meine Daten finde und nicht, was ich suche. Deklarativ wäre, ich sage, ich beschreibe meine Suche, wie wir es im vorigen Beispiel gehabt hätten. Und imperativ wäre jetzt wirklich, wenn man sagt, ich suche mir als erstes den Knoten Infoküche und danach suche ich alle ausgehenden Kanten und gehe die wirklich einzeln durch und prüfe dann, ob da ein Moderator dran steht und dessen zähle ich dann auf. Das heißt wirklich, ich gehe Schritt für Schritt wie in einem Programm, in einem Algorithmus vor und arbeite die Query ab.
Also SparQL oder Sparkle ist also deklarativ, weil ich da wirklich nur sage, was ich haben will. Also ich stelle da meine Frage, Städte mit einer Bürgermeisterin und mir ist dann egal, wie das Datenbanksystem die Daten findet oder das Informationssystem die Daten findet, die das zugehörige genau. Wissen.
Also wie SQL für relational, da mache ich genau das Gleiche, da sage ich immer, was will ich haben, nicht wie will ich es haben, weil wie es ausgeführt wird, macht die Daten.
Und bei Imperativ sage ich wirklich, gib mir jetzt gewisse Städte, schau dann nach, genau wie heißt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und so weiter. Also das muss ich wirklich dann selber programmieren. Das
heißt, genau, ich gebe den Algorithmus oder wie mache ich was?
Genau, also, durchspringen.
Das heißt, ich muss als Entwickler die volle Information haben, wie ist mein Graph aufgebaut, wo sind die Verteilungen der Daten, weil es ist doch sehr entscheidend, von welcher Seite man beginnt. Beginnt man bei der Bürgermeisterin oder beginnt man beim akademischen Titel, wenn man durch so einen Graphen läuft. Und deswegen ist es um einiges komplexer, eine gute imperative als eine gute deklarative Query zu schreiben. Aber sie ist auch nicht für die gleichen Anwendungsfälle gemacht, weil sonst wären wir ja wieder im Bereich des letzten Jahrhunderts bei den Netzwerkdatenbanken.
Jetzt hat sich das aber gerade in letzter Zeit extrem stark entwickelt, der ganze Bereich um Gremlin, da hört man extrem viel. Warum wird es in vielen Bereichen bevorzugt gegenüber Sparkle?
Ja, in vielen Bereichen ist es so, dass sie große Bereiche des Graphens ablaufen muss oder traversieren, ist es auch genannt. Und da geht es darum, dass sie wirklich über den gesamten Graphen Aussagen bilden muss. Und da ist es ziemlich egal, wie die Performance ist, da möchte ich einfach nur Berechnungen anstellen. Und diese Berechnungen können auch ziemlich komplex sein und das ist dann ein Vorteil, weil wenn ich das im Programm habe, dann kann ich direkt meine Algorithmen dort reinschreiben.
Also das Gremlin ist dann weniger eine Sprache, sondern eigentlich nur eine Zugriffsart, eine Schnittstelle.
Genau, also eigentlich Gremlin stellt wirklich nur eine API-Schnittstelle dar und die Referenzimplementierung von Gremlin ist auf einer Programmiersprache, nämlich Groovy basierend, eine domainspezifische Sprache.
Also ich kann dann natürlich im Programm eigentlich mit den Funktionen arbeiten und das direkt in meinen Algorithmus verwenden und muss nicht in eine andere Sprache wie Sparkle eine Query aufstellen, eine Suche aufstellen und die wieder durch einen eigenen Browser schicken, sondern ich kann direkt eigentlich auf den Daten operieren.
Genau, also
könnte man es auch so, weil ich glaube, die meisten, die zuhören, kennen sich mit traditionalen Datenbanken aus. Kann man es auch so definieren? Also ich habe deklarativ SQL, haben wir schon gesagt, ganz normale SQL-Abfrage und imperativ wäre dann sowas, was man in Stored Procedures schreibt. Also wo ich wirklich jetzt genau, einen Algorithmus angebe und über meine Tabellen, also relational jetzt meine Tabellen drüber laufe und mir was ausrechne. Wäre das vergleichbar mit dem Gremlin nachher?
Also genau, das wäre vergleichbar. Das wäre so, als ob man in relationalen Datenbanken die Joins zum Beispiel mit Iteratoren selber programmieren würde in Stored Procedures.
Okay. Vielleicht, was man dazu sagen könnte, bei NoSQL ist es auch meistens imperativ, weil ich da wirklich sage, ich will einen Datensatz, dann mache ich irgendwas mit dem Datensatz. Wenn ich zum Beispiel einen Link auflöse, also so Verknüpfung wieder, die man da in, wenn man zum Beispiel Graphdaten speichert in einer NoSQL-Datenbank, da muss ich die selbstständig auflösen. Dann muss ich da selbstständig wieder sagen, gut, ich springe einen Schritt weiter. Ich springe jetzt von der Stadt Innsbruck zu der Partnerstadt von Innsbruck weiter. Also ich kann da nicht wirklich so SQL oder Sparkle-Anfragen setzen, sondern muss auch wirklich wieder imperativ drauf arbeiten.
Genau, aber ich bin natürlich auch zuständig, was ganz wichtig ist, glaube ich, was man sagen muss, wenn man imperativ arbeitet, dann bin ich für alle Optimierungen zuständig. Also ich habe da ja keine, beim normalen Deklarativen von einer relationalen Datenbank wird das für mich optimiert. Ich muss dann jetzt nichts groß irgendwie selber von der Anfrage irgendwie drehen, damit es schneller läuft. Das wird alles für mich gemacht und imperativ muss ich selber definieren, wie mache ich das, wie optimiere ich das und wie führe ich das so aus, dass es stimmt vielleicht auch.
Also das ist aber demnach nicht nur bei der relationalen Welt so, sondern auch bei der Graph-Datenbank-Welt.
Genau.
So, das also Sparkle kann ich optimieren und Gremlin wird eigentlich nichts optimieren.
Beim Sparkle-Optimierer, der muss im Vorhinein sich entscheiden, wie führt er denn die Anfrage aus und macht es natürlich diese Auswahl, wie er sie ausführt, möglichst optimiert, so dass er möglichst schnell ist. Wenn ich natürlich eine Gremlin-Abfrage ausführe, dann muss ich im Vorhinein genau wissen, wie meine Daten ausschauen, damit ich sie möglichst schnell ausführen kann. Sprich, es gibt zwar viele Beispiele auch auf der Homepage von Gremlin, wie man deklarative Anfragen schreiben könnte, nur die sind wirklich genau in dieser Reihenfolge ausgeführt, wie man sie hinschreibt. Sprich, da kann man sich ganz große Performance-Probleme einhandeln, wenn die Daten sehr heterogen sind und man nicht genau weiß, wie sie strukturiert sind.
Also wir haben jetzt gehört, dass wir als Modell immer das ADF haben, also diese kurzen Sätze, die man da, wie man das Wissen oder die Informationen repräsentieren kann, diese Triple mit diesen drei Informationsstücken, die man da aneinander reiht. Und die zwei Abfragensprachen, einmal die deklarative Abfragesprache Sparkle und die imperative Gremlin. Jetzt ist natürlich immer interessant, das ist nur der theoretische Teil gewesen, gibt es auch Implementierungen von dem Ganzen oder was gibt es für Implementierungen und wo haben die Vorteile, Nachteile und wann setzt man die ein?
Natürlich gibt es viele Implementierungen dieser Datenbanken, dieses Datenbankmodells besser gesagt. Ein paar Beispiele von diesen Datenbanken wären Neo4j, GraphDB, Virtuoso, StarDog, Sesame, Jena und viele andere mehr.
Also verlinkt man natürlich alle in den Shownotes, klarerweise. Was haben die jetzt für einen Vorteil oder Nachteil oder wann verwenden die welche Datenbank oder sind es freie Datenbanken? Fangen wir mal so an vielleicht.
Manche sind frei, manche sind kommerziell. Und manche haben einen kommerziellen Aufsatz auf einen freien Kern.
Also die sind teilweise frei verfügbar und für gewisse Teile muss ich dann kommerzielle Lizenzen kaufen oder je nachdem, wie ich es dann anwenden will.
Genau.
Aber es gibt sehr wohl Open-Source-Implementierungen in dem Bereich, die auch wirklich im produktiven Umfeld eingesetzt werden.
Gibt es natürlich, ja.
Was wäre das jetzt zum Beispiel?
Eine frei verwendbare Datenbank ist zum Beispiel Neo4j. Die ist Open-Source und verfügbar. Hat zwar einen kommerziellen Zusatz, aber der Kern ist gut verwendbar als freie Datenbank.
wie kann ich jetzt so eine Datenbank ansprechen für die, die wirklich sowas verwenden wollen? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt in Java programmiere? Wie spreche ich das an oder wie funktioniert das?
Ja, wenn diese Datenbank Gremlin unterstützt, dann ist es ganz einfach. Da kann man einfach die Gremlin API, weil wir gesagt haben, es ist eigentlich eine Schnittstelle, verwenden, um darauf zuzugreifen. Oder man kann deklarative Queries erzeugen, so ähnlich wie wenn man SQL-Statements zusammenbaut, baut man die SparkQuery-Statements zusammen.
Für alle, die relationale mal irgendwas zu tun gehabt hat, jetzt in Java zum Beispiel, gibt es da sowas wie JDBC oder?
Ja, es ist jetzt nicht JDBC, aber es gibt diese SAIL-Schnittstelle, die meisten Datenbanken unterstützen. Und das ist eine standardisierte Schnittstelle. Wenn man gegen eine programmiert, kann man die austauschen und gegen die anderen Datenbanken verwenden. Wobei die meisten Datenbanken zusätzlich noch eine REST-basierte Schnittstelle haben, wo man die SparkQL-Queries hinschicken kann. Es gibt also auch einen Endpoint-Standard vom W3C.
REST-Re, Restlet, also quasi Webservice-artig.
Genau.
Okay. Also das geht dann vor allem in die Richtung von Linked Open Data, schätze ich mal, wo man nach außen irgendwelche Daten zur Verfügung stellen will, die andere verwenden können und wieder intern verlinken können und so weiter, wie wir bereits besprochen haben.
Genau. Diese Endpunkte haben alle die gleiche Schnittstelle und das gleiche Austauschformat und sind dadurch super miteinander kombinierbar.
Also wer mal was zum Beispiel für eine Stadt oder so programmieren will, viele Städte gehen in die Richtung irgendwelche Linked Open Data oder Governmental Data, wird mit solchen Endpoints in Kontakt kommen, weil man über diese eben diese Verlinkung ermöglichen kann überhaupt.
Auch im Bibliotheksbereich gibt es immer mehr große Bibliotheken, die solche Endpunkte zur Verfügung stellen.
Was ich jetzt noch nicht kenne, rein persönlich, StarDock sagt mir gar nichts. Ist das neu oder habe ich es bis jetzt einfach nicht gekannt? Oder?
StarDock ist ziemlich neu. Es ist eine reine RDF-Datenbank, die zusätzlich noch Transaktionen unterstützt, ACID unterstützt, die, soweit ich es getestet habe, sehr schnell ist. Sie ist aber aktuell noch im Beta-Stadium.
Okay. Also eher was zum mal für daheim austesten und nicht produktiv einsetzen.
Ja, wenn man wirklich was Schnelles braucht, würde ich jetzt auch schon die aktuelle Beta produktiv einsetzen. Sie schaut wirklich gut aus. Der Support ist sehr schnell auf der Mailinglist.
Okay.
Also für die Zuhörer jetzt, wenn jemand sich das wirklich anschauen will und einmal in Kontakt treten will mit den Graphen und das noch nie gemacht hat, was für Datenbank würdest du da empfehlen als Einstieg, wo man einfach schnell drinnen ist?
Also ich würde sagen, wenn man Gremlin verwenden will, dann würde ich Neo4j verwenden. Wenn man RDF verwenden will, dann würde ich sagen, sollte man sich mal StarDock anschauen.
Okay, gut. Dann vielleicht noch die wichtigste Frage für alle, die nicht Early Adopters sind und einfach mal damit herumspielen wollen, sondern wirklich in einem Projekt die Frage stellen, soll ich jetzt relational, soll ich NoSQL, soll ich Graph Datenbanken verwenden? Was gibt es da für Punkte, wo man sich orientieren kann, damit man weiß, auf was soll man denn setzen oder wann setze ich auf Graph-Datenbanken?
Ja, ich würde das einmal die Entscheidung relativ klar einteilen. Also das ist, habe ich ein fixes Schema, muss dieses schwer wenig erweitern, dann würde ich sagen, man nimmt einfach eine relationale Datenbank her.
Also die Spalten, wenn ich die Spalten fix definieren kann, 10 Spalten habe ich, das wird sich nie ändern, ich kriege da nicht 100 Spalten plötzlich dazu, relational.
Genau, vorausgesetzt, ich habe mehr als eine Tabelle. Ansonsten würde ich auch eine dokumentenorientierte Datenbank verwenden. Gut, gehen wir jetzt davon aus, dass wir ein flexibles Schema brauchen. Dann stellt sich die Frage, soll ich eine NoSQL-Datenbank verwenden oder soll ich eine Graph-Datenbank verwenden?
Also bei NoSQL, offiziell gehört ja Graph auch zu NoSQL, also bei NoSQL reden wir jetzt von dokumentenbasierten.
Genau, also soll ich eine dokumentenorientierte Datenbank oder soll ich eine Graph-Datenbank verwenden? Dann kommt es natürlich darauf an, wie sind meine Daten strukturiert, wie schauen meine Daten aus. Sind jetzt alle Daten von der gleichen Collection sozusagen, also von der gleichen Menge und nicht miteinander verknüpft, dann muss man klar zu einer dokumentenorientierten Datenbank tendieren, weil dort die höchste Performance herausforderbar ist.
Was wäre da so ein typisches Beispiel für so einen dokumentenorientierten Store, wo man den verwendet mit flexiblem Schema, abgesehen jetzt von YouPorn, das wir schon gehört haben heute?
Ja, wenn man jetzt nicht auf YouPorn geht, dann könnte man sagen, man nimmt halt andere Bilder her und dann könnte man vielleicht Flickr nehmen. Und dort ist zum Beispiel das Dokument, was man speichern will, ist das Bild. Und das ist zum Beispiel hat flexible Anzahl an Tags, die reingesetzt sind, hat zum Beispiel verschiedene Metadaten, die dynamisch aus den EXIF-Daten generiert werden können. Und wenn man dieses Schema nicht denormalisieren will, dann ist das ein ideales Beispiel für eine dokumentenorientierte Datenbank.
Also ihr habt da als Einträge vom gleichen Typ immer das Bild als Eintrag und ihr habt dann nicht hochverknüpfte Daten in dem Fall.
Genau, und ich kann das Bild auch als eine Einheit herausladen und muss nicht zuerst 10 Tabellen joinen, bis ich mein gesamtes Bild, was immer eine Einheit darstellen wird, herausholen kann.
Gut, aber für was verwende ich dann eben die Graph-Datenbank?
Graph-Datenbank verwende ich dann, wenn ich meine Daten hoch verknüpfen will und für mich die Verknüpfung dieser Daten wichtig ist. Sprich, nehmen wir das Beispiel Facebook und wir erweitern das Ganze, wie es Facebook zum Beispiel auch andenkt in der Open Graph API. Man möchte nicht nur wissen, wer mit wem befreundet ist, sondern man möchte wissen, wer hört welche Musikstück, wer hört dann die gleichen Musikstücke, wer surft gerade auf welcher Webseite, wer wurde wann geboren und so weiter. Das heißt, man kann wirklich jede Ressource, die weltweit verfügbar ist, miteinander verknüpfen. Und das möchte ich natürlich nicht in einer relationalen Datenbank und auch nicht in einer dokumentenorientierten Datenbank speichern, sondern gerne in einer Graph-Datenbank, wo ich diese Informationen nicht nur speichern, sondern auch auswerten kann.
Frage.
Bitte.
Nochmal ein Versuch zur Flickr-Datenbank. Nein, zu Facebook eigentlich. Ich habe jetzt bei Facebook Fotos, wo ich von mir aus mittlerweile automatisch Gesichtserkennung habe.
Ja.
Und da sind 10 Leute drauf und jeder dieser 10 Leute werden ja dann verlinkt sozusagen.
Ja.
Dann bringt mir Document Store nicht mehr viel, oder? Weil da kann ich ja von diesem Foto zu allen anderen Usern, beziehungsweise User können über dieses Foto zu anderen User kommen oder Benutzer kommen.
Genau.
Da habe ich was Hochverknüpftes.
Genau, so kann man das sehen.
Okay.
Ich kann das natürlich in einer dokumentenorientierten Datenbank abbilden.
Ja.
Der Aufwand, um die Abfragen durchzuführen, ist natürlich sehr hoch.
Okay. Also vielleicht nochmal zur Information, ich kann eigentlich jeden Graph natürlich auch in einer relationalen Datenbank abbilden oder in einem dokumentenorientierten Store. Funktioniert natürlich immer, aber ich habe Vorteile, wenn ich das natürlich irgendwie nativ unterstützt kriege, die Anfragen, die ich in einem Graph zum Beispiel habe, dass ich das eben schneller abfragen kann, optimierter abfragen kann oder gewisse Sachen einfach schon zur Verfügung gestellt kriege, die ich mir sonst immer selber programmieren muss. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, dann verwende ich Graph-Datenbanken genau dann, wenn ich ganz, ganz viele Verknüpfungen habe und ein sehr flexibles Schema, also wenn wir BBC wieder hernehmen, aus ganz den verschiedensten Sparten, ganz viele Informationen, hochverknüpft, ich will alles miteinander verlinken, was in Fernsehshows vorkommt, was für Musik, wo das Musikstück abgespielt worden ist, in welcher Radioshow, zu welcher Zeit und so weiter. Also hochverknüpfte Daten, Graph-Datenbanken und sonst kann ich eben auf andere Modelle wie Dokumentenstore oder relational
gehen. Dynamische, hochverknüpfte Daten sind der ideale Anwendungsfall.
Gut, ich glaube, damit ist alles über Graph-Datenbanken für heute zumindest mal gesagt worden.
Beinahe zumindest.
Beinahe. Wir enden wie immer mit dem Schlussschnaps, das Thema in 2CL.
Und es gebührt natürlich unserem Gast, dieses zusammenzufassen.
Ja, wie wir gesehen haben, die vielen Datenressourcen, die es gibt und sie zu verknüpfen gilt, werden uns viele spannende und neue Informationssysteme, die auf Graph-Datenbanken basieren, bescheren und uns viele spannende Stunden bereiten.
Gut, mit diesem Wort, ich glaube, die Infoküche ist für die nächsten 300 Sendungen abgesichert mit dieser Zukunftsvision, sind wir beim Ende angelangt.
Wir bedanken uns
bei ganz vielen Leuten.
Aber bei zwei im Speziellen.
Genau, die wir bisher noch nie erwähnt hatten. Und zwar vielleicht ist es einigen aufgefallen, am Anfang war eine neue Intro-Musik zu hören, beziehungsweise überhaupt seit letztem Mal eine Intro-Musik. Und da möchten wir uns gebührend bedanken bei unserem Sounddesigner hinter der Infoküche, dem Michael Tschuknall, der uns da diesen Sound zur Verfügung gestellt hat und auch eingespielt hat.
Außerdem bedanken wir uns bei der Sarah Winkler. Das ist unsere Stimme für die Infoküche, die immer das Thema ganz am Anfang kurz vorstellt. Ist von unserer theoretischen Informatikforschungsgruppe.
Aber wir möchten uns auch bei ganz vielen Personen bedanken, die da im Hintergrund immer werkeln. Zum Beispiel auch heute bei der Eva Zangerle, die uns wieder die Amis Girl gesprochen hat. Aber auch sonst im Hintergrund mitwirkt, neben vielen anderen Personen, einfach in Diskussionen davor oder die uns Feedback geben. Da bedanken wir uns natürlich ganz herzlich, dass da viele immer im Hintergrund für die Infoküche mitwirken. Aber natürlich, was nie fehlen darf, sind auch die üblichen Verdächtigen, bei denen wir uns natürlich bedanken. Die Forschungsgruppe Datenbank und Informationssysteme, das Institut für Informatik und der Uni Innsbruck für das ganze Equipment und natürlich den Medienhof Mils für das Hosting und der Webseite. Natürlich bedanken wir uns auch bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen und möchten auch wie immer darauf hinweisen, also wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine Google-Plus-Gruppe, wir haben einen Twitter-Kanal, also Infoküche heißt der Account, wo wir immer Informationen posten, News posten, die es im Informationssysteme-Bereich gibt. Ihr könnt uns aber auch kontaktieren per E-Mail, ganz klassisch, chefkoch@infoküche.at mit UE geschrieben. Und wir haben natürlich die Kommentarfunktion auf der Webseite, so wie der Christian oder der Linkin Park sie verwendet hat in letzter Zeit. Also wir freuen uns da natürlich auch auf Input, auf News oder auf irgendwelche Fragen, die wir beantworten können. Und dann gehen wir natürlich auch in den nächsten Sendungen drauf ein. Ja, und ganz zum Ende dürfen wir uns natürlich ganz herzlichst bedanken bei unserem Gast heute, beim Robert, der uns da in diese Graph-Datenbank-Welt eingeführt hat und ein bisschen weg von dem altmodischen relationalen Modell in eine neue, sprunghafte Welt entführt hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auch von meiner Seite danke Robert und danke an alle fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Im Web 2.0-Bereich ein bisschen herumschaut, dann kennt man zum Beispiel Flickr als Site. Kennt man zum Beispiel Flickr als...
Fang auf.
Scheiße.
Da hatte ich jetzt das U-Porn durcheinander gebracht.
Wobei wir eigentlich beim Robert vielleicht den Schluss Cola einführen sollten, nicht den Schluss Schnaps.
Ah, wieso? Ein Schnaps geht schon, solange es kein Bier ist.